Ich möchte uns zu Beginn den Predigttext aussuchen, den ich selber ausgesucht habe für diesen Tag heute, den Reformationstag. Er steht in dem Matthäusevangelium Kapitel 15, die Verse 1 bis 9 und ich habe die Übersetzung der Guten Nachricht ausgewählt. Damals kamen Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem zu Jesus und fragten ihn: Warum übertreten deine Jünger die Vorschriften, die von den früheren Gesetzeslehrern aufgestellt und dann weiter überliefert worden sind? Warum waschen sie sich nicht die Hände vor dem Essen? Jesus antwortete ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes, euren überlieferten Vorschriften zuliebe? Gott hat gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer zu seinem Vater oder seiner Mutter etwas Schändliches sagt, wird mit dem Tod bestraft. Ihr dagegen behauptet: Wenn jemand zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, was ihr von mir bekommen müsstet, ist für Gott bestimmt, dann darf er seine Eltern nicht mehr damit ehren. So habt ihr das Wort Gottes außer Kraft gesetzt mit euren Überlieferungen. Ihr Scheinheiligen, treffend hat der Prophet Jesaja euch im Voraus beschrieben. Er zitiert: Dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott, aber mit dem Herzen ist es weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben. Gott segne sein Wort an uns allen, er segne unser Reden und unser Hören. Amen. Ihr Lieben, ich finde, das sind krasse, mutige Worte. Und vielleicht erschließt sich nicht beim ersten Hören oder Lesen der Zusammenhang zum Reformationstag. Ich selbst habe diesen Text erst letztens wieder gelesen in meinem Hauskreis. Wir haben darüber gesprochen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, mit dem Blick auf Elisabeth von Hessen, die heute ein bisschen eine Rolle spielt in der Predigt, ist mir dieser Text wieder eingefallen. Und ich dachte, Mensch, da gibt es wirklich einige Gemeinsamkeiten zwischen Jesus und der Elisabeth von Hessen. Und in diesem Mutigsein sind sie uns Vorbild für unsere eigene Nachfolge. So lautet das Thema über dieser Predigt heute: mutig sein wie Jesus. Und an drei Punkten möchte ich das festmachen. Der erste Punkt: Mut aus Überzeugung. Jesus war sehr mutig, dafür gibt es noch ganz viele andere Stellen im Neuen Testament. Und er war mutig vor allen Dingen gegenüber den damals geistlichen Anführern, den sogenannten Schriftgelehrten und Pharisäern. Mit denen wollte sich sonst niemand anlegen, ist auch ganz klar, weil die saßen am längeren Hebel, die hatten die Macht, zumindest was die religiösen Gesetze anging. Die konnten Gesetze erlassen und dann eben auch auf deren Einhaltung achten. Da hatte man nicht wirklich eine Chance als, ich sage jetzt mal 0815, Jude. Aber Jesus traut sich. Er traut sich immer wieder, genau diese mächtigen religiösen Leute anzuklagen, sie herauszufordern, sie zu beschämen, ja, und ehrlich gesagt auch zu beschimpfen. Aber seine mutige Rebellion, die kommt ja nicht von ungefähr oder aus dem Nichts, die kommt nicht out of the blue, wie man so schön im Englischen sagt. Nein, die kommt aus einer ganz tiefen inneren Überzeugung. Und ich glaube, dass diese Überzeugung auch im Laufe seines Lebens gewachsen ist und sich verfestigt hat. Jesus hat viel Zeit im Tempel, viel Zeit auch als erwachsener Mensch dann in der Wüste verbracht. Er hat sich mehrere Jahre auf sein öffentliches Wirken vorbereitet. Der hat das nicht überstürzt gemacht. Und sogar als er dann in der Öffentlichkeit geredet und gewirkt hat, war er immer sehr restriktiv mit dem, was passiert ist. Er hat seinen Jüngern oft befohlen oder auch den Menschen, die er geheilt hat: Redet nicht darüber, wartet, bis der Menschensohn, dabei hat er von sich gesprochen, gestorben und auferstanden ist. Und ich denke, er hat in seiner Kindheit, Jugend, in seiner Entwicklung, in seinen Gebetszeiten, in seinen Zeiten mit Gott, in seiner Unterhaltung mit Gott, im Lesen der Tora und der Propheten gemerkt, da passt was nicht zusammen zwischen Gottes Wirklichkeit und der Realität, in der die Menschen leben. Und das lesen wir auch in diesem Abschnitt, dass da was nicht zusammenpasst, dass es da eine Schieflage geht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten denken ja immer, sie sind die Klügsten. Das denken, glaube ich, ganz viele, die Macht haben, dass sie die Klügsten sind von allen. Und sie provozieren Jesus gerne. Und sie sagen hier, warum übertreten deine Jünger die Vorschriften? Sie denken, jetzt haben wir ihn, wir haben ihn in die Falle gelockt, wir können ihn überführen, dass er doch nicht so besonders ist, dass seine Jünger auch Fehler machen. Sie sagen, warum waschen sie sich nicht die Hände vor dem Essen? Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, Hände waschen sollte man vor dem Essen. Klar sollte man das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus vielleicht in einem Moment, wo die Jünger Hunger hatten und es war kein Wasser zur Verfügung, gesagt hat, wichtiger ist doch, dass ihr euren Leib nährt, als dass ihr jetzt nichts esst, nur weil ihr euch die Hände nicht waschen könnt. Das heißt, Jesus hat immer das Bedürfnis des Menschen über die Gesetze gestellt. Naja, Jesus ist aber nicht dumm. Er antwortet mit einer Gegenfrage. Warum übertretet ihr das Gebot Gottes, euren überlieferten Vorschriften zuliebe? Mit nur einer Frage bringt Jesus das Lebensgerüst, das religiöse Gedankengebäude der Pharisäer ins Wanken. Warum stellt ihr eure eigenen Gesetze über Gottes Gebot? Jesu Mut, die Pharisäer mit ihrer eigenen Heuchelei zu konfrontieren, dieser Mut kann nur aus einer inneren, tiefen Überzeugung hervorwachsen. Später sagt Jesus von sich selbst, ich bin die Wahrheit, weil er als Gottes Sohn mit denselben Eigenschaften wie Gott die Gedanken der Menschen erkennen kann. Er kann die göttlichen Zusammenhänge und Ordnungen in der Natur und im gesellschaftlichen Leben erkennen und hat sie verinnerlicht. Jesus erklärt dann seine Gegenfrage noch und erklärt damit auch und zeigt, dass diese Überzeugung ganz tief in ihm verwurzelt ist und er sich darüber Gedanken gemacht hat. Er sagt, in der Tora, im Gesetz des Mose, in den 10 Geboten steht, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wir kennen alle die 10 Gebote. Und dann steht da noch, wer zu seinem Vater oder seiner Mutter etwas Schändliches sagt, wird mit dem Tod bestraft. Das heißt, dieses Gebot, Vater und Mutter zu ehren, genauso wie das Gebot der Nächstenliebe, ist ein elementares Gebot Gottes, das über allen anderen Geboten steht, zusammen mit dem Gebot, du sollst Gott lieben und an erste Stelle stellen. Und jetzt sagen aber diese Schriftgelehrten in ihren neuen Geboten, die dann immer wieder überliefert wurden von den Gesetzeslehrern, wenn du zu deinen Eltern sagst, ja, du hättest Anrecht auf meine Zeit, mein Geld, meine Fürsorge, aber ich habe leider schon für Gott zu tun, ich gebe mein Geld Gott, ich bin da beschäftigt, dann ist es okay, dann haben deine Eltern keinen Anspruch mehr auf deine Fürsorge und Pflege. Merkt ihr was? Hier wird Gott als Alibi benutzt für ein egoistisches Verhalten. Und das ist ehrlich gesagt nichts Neues unter den Menschen. Gott wird hier als Ausrede benutzt. Und Jesus sagt, das ist nicht richtig, das entspricht nicht dem Willen Gottes. Kehrt um zu dem Ursprünglichen, zu den 10 Geboten und das, was aus den 10 Geboten folgt. Eure Eltern verdienen euren Respekt und eure Fürsorge. Das ist Gottes Gebot. Und wenn ihr das tut, dann ehrt ihr gleichzeitig Gott. Aber ihr könnt nicht sagen, ich ehre Gott und meine Eltern sind mir egal. Das ist nicht Gottes Gebot. Ihr verdreht die Tatsachen zu euren Gunsten. Auch bei Elisabeth von Hessen, übrigens nicht zu verwechseln mit der Elisabeth von Thüringen. Ich gebe zu, mir ist der Fehler selber passiert. Ich bin nämlich mal auf dem Elisabeth-Weg gepilgert hier in Hessen und dachte, ach, ich kenne die Elisabeth schon. Und dann habe ich festgestellt, nee, hier geht es um eine andere Elisabeth. Elisabeth von Hessen, auch bei ihr wächst diese innere Überzeugung, dass Luthers Reformen sinnvoll sind, bevor sie ihnen folgt und dann auch mutig rebelliert. Sie wird 1502 in Marburg in Hessen geboren und lebt bis 1557, wird also gar nicht so alt, 55 Jahre. Im heiratsfähigen Alter wird sie mit Johann dem Jüngeren aus Sachsen verheiratet und mit dieser Ehe gerät sie in einen Konflikt. Denn ihr Bruder und ich nehme mal an auch ihre Familie haben sich schon auf die Seite der Reformation geschlagen, aber ihr Schwiegervater Georg der Bärtige aus Dresden, der verteidigt die traditionelle mittelalterliche römisch-katholische Kirche. Elisabeth mittendrin und Da sie dann immer mehr Sympathien für die Reformation Luthers entwickelt, gehe ich davon aus, dass sie sich auch sehr viel damit beschäftigt hat. Ne, mit ihrem Bruder, da gab es bestimmt Gespräche zu Hause. Und sie hat das geprüft, hinterfragt und ist dann auch nach dieser inneren Auseinandersetzung zu dieser starken und wichtigen Überzeugung gekommen, an den Anklagen und Reformgedanken Luthers, da ist was dran. Die Kirche braucht Reformen. Aber mit dieser Überzeugung macht sie sich Feinde, genauso wie Jesus. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Mut trotz Widerstände. So wie Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten als Gegner hat, so muss Elisabeth sich dann am Dresdner Hof, wo sie mit ihrem Mann dann lebt, mit ihrem Schwiegervater, mit ihren Schwiegereltern auseinandersetzen. Da gibt es jeden Tag Konflikte aufgrund der unterschiedlichen Glaubenseinstellungen. Also auch sie ist am Ende mutig, obwohl sie Gegner hat und einen Widerstand aushalten muss. Und eigentlich ist es generell so, dass wenn man aus einer tiefen inneren Überzeugung heraus mutig wird und aufsteht, dann macht man sich immer automatisch Feinde. Das habt ihr vielleicht auch selber schon mal erlebt, aber man kann dieses Phänomen auch in der Gesellschaft beobachten. Wenn einer mutig zu seiner inneren Überzeugung steht und dann seinen Mund aufmacht, wird er immer feststellen, dass er sofort Feinde hat, Leute, die sich gegen ihn aufstellen, die ihm entgegenarbeiten und wirken. Denn wer sich mit Missständen auseinandersetzt und machtmissbrauchendes Kalkül anspricht, der hat natürlich gerade die Machtinhaber als Feinde gegen sich. Und trotzdem lohnt es sich, aufzustehen und zu rebellieren, selbst wenn man dann Feinde und einen Widerstand hat. Es sieht ja dann immer erstmal so aus, als ob der Widerstand in der Mehrheit wäre. Ne, genauso wie bei Jesus. Jesus scheint immer ganz allein dazustehen und dann die ganzen Schriftgelehrten und Pharisäer. Aber es ist immer so, dass derjenige, der mutig ist und seine Stimme erhebt, eine unsichtbare Menge hinter sich hat, nämlich diejenigen, die bisher nicht zu Wort gekommen sind. Mutige Menschen sind oft Menschen, die für die Stummen ihre Stimme erheben, die ihre Stimme für die erheben, die selber die Worte oder den Mut eben nicht finden würden. Das können wir beobachten zum Beispiel bei der Black Lives Matters oder Me Too. Das sind einzelne Menschen, die aufstehen, auf die Barrikaden gehen und dann kommen immer mehr, die sagen, ja, das geht mir genauso und das habe ich auch schon als falsch erkannt. Und sie bekommen Mut, weil irgendwelche anderen mutigen Menschen vor ihnen aufgestanden sind und sozusagen den Weg bereitet haben. Jesus erhebt hier seine Stimme für die vernachlässigten Eltern, die sich vielleicht gefragt haben und mit denen er vielleicht auch Kontakt hatte vorher, was ist das für ein Gott, der fordert, dass mein Kind Geld in den Tempel gibt, aber sich nicht um sein eigenes Fleisch und Blut kümmert? Und Jesus verteidigt, er ist der Anwalt dieser Menschen, die durch diese selbstgemachten religiösen Gesetze ausgebeutet und diskriminiert wurden. Jesus ist der Anwalt für die Unterdrückten, die Witwen, die Waisen, Ausländer, für die Sünder. Weil selbst die Sünder ausgebeutet werden von den religiösen Machtinhabern damals. Darum ist jeder Mut, der aus einer inneren Überzeugung wächst und auch Widerstände in Kauf nimmt, eigentlich immer auch ein Mut zur Gerechtigkeit. Und da komme ich zum dritten Punkt. Mut zur Gerechtigkeit. Jesus hatte Mut zur Gerechtigkeit und Elisabeth von Hessen hatte auch Mut zur Gerechtigkeit. Bei Elisabeth ging es am Ende tatsächlich um eine Gerechtigkeit im Sinne von Gleichberechtigung. Denn als ihr Mann Herzog Johann überraschend im Jahr 1537 stirbt, sie war da gerade mal 35 Jahre alt, da will ihr Schwiegervater, der ja sowieso ihr Feind ist, ihr nicht das zustehende Erbe überlassen. Es handelt sich um das Schloss Rochlitz südlich von Leipzig mit dem dazugehörigen Umland. Aber Elisabeth ist im Laufe ihrer Auseinandersetzungen und inneren Überzeugungen und trotz der Widerstände so mutig geworden und emanzipiert, dass sie sich für die Rechte, für ihre Rechte als Witwe einsetzt und noch im selben Jahr in dieses Schloss Rochlitz einzieht und umgehend in ihrem Herrschaftsbereich die Reformation einführt. Das muss man sich erst mal trauen. Heute lesen wir das in der Ausstellung im Foyer so in zwei Sätzen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Elisabeth einige Kämpfe gekostet hat, vielleicht auch Ängste, die sie überwinden musste. Und sie brauchte Mut. Und vielleicht ist dieser Mut auch aus Wut heraus entstanden. Denn Wut ist manchmal, nicht immer, aber manchmal wirklich ein guter Antrieb, um mutig zu werden. Es gibt ja im Deutschen so viele Wörter, die mit Mut in Verbindung stehen. Da gibt es einmal den Übermut. Man kann tatsächlich übermütig werden. Man will zu viel auf einmal und man hat vielleicht nicht bis zum Ende alles durchgedacht. Deshalb ist es wichtig, dass man wirklich erstmal wirklich eine ganz feste innere Überzeugung gewinnt. Aber manchmal gibt es auch den sogenannten Unmut. Das ist so ein kleiner Ärger, der sich irgendwo im Bauch breit macht, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Man merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier in der Schieflage. Und da darf man dann ruhig mal hinschauen und gucken, ob aus dem Unmut ein Mut wird, der zur Rebellion wird. Elisabeth wird ein Jahr später als einzige Frau, auch das, da gehört viel Mut dazu, Mitglied im protestantischen Schmalkaldischen Bund und dient diesem Bund, indem sie noch mutiger feindliche Gespräche der mittelalterlichen katholischen Kirche übermittelt. Sie ist also als Geheimagentin unterwegs. Jesus war auch mutig, um sich für Gerechtigkeit einzusetzen, vor allen Dingen natürlich für die Gerechtigkeit Gottes, so wie Gott sich das ursprünglich mit seinen Geboten gedacht hat, nämlich dass die Schwachen geschützt werden in der Gesellschaft. Lest das Alte Testament und ihr werdet immer wieder Hinweise darauf finden, dass Gott das am Herzen liegt, dass niemand unterdrückt wird, ausgegrenzt wird, unfair behandelt wird, alleingelassen wird, sich selbst überlassen wird. Er ist da für die Schwachen, die Ausländer, die Witwen und Waisen. Die Schuldigen und Kranken sollen bei Gott Erlösung und Heilung finden. Jesus legt immer wieder den Finger in die Wunde und er offenbart die abtrünnigen Gedanken der Machtinhaber, der religiösen Machtinhaber damals. Und er stellt ihnen ein kleines Kind als Vorbild hin. Wie beschämend muss das gewesen sein für die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, wie revolutionär damals und eigentlich auch noch heute. Jesus muss sich nicht verstecken mit seiner Überzeugung, mit seiner inneren Stärke und Souveränität, mit seinem Gerechtigkeitssinn. Er hat durch und durch verstanden, was Gottes Wille ist, wie Gott wirklich ist. Ja, er sagt sogar, ich und der Vater sind eins. Jesus Christus ist Gottes Sohn und im Wesen Gott gleich. Das heißt, wenn du einen Maßstab für dein Handeln brauchst, wenn du für dich selber prüfen möchtest, ist meine Wut ein Motor für Mut und für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit, für die Stimme der Unterdrückten und Stummen? Oder ist mein Mut, tendiert er zum Übermut und ist naiv und richtet eher Unheil an, anstatt dass er Leben fördert? Ich möchte dir heute sagen, sei mutig wie Jesus. Steh auf und sag, was du im Inneren als richtig und wahr erkannt hast. Setz dich für die Wahrheit ein. Jesus ist die Wahrheit. Orientiere dich an ihm. Aber wisse, dass du neben und sei mutig und rechne mit Widerstand und wisse, dass neben dem Widerstand du auch ganz viele Brücken und Wege baust für diejenigen, die sich schon lange danach sehnen. Solche Wegbereiter waren Luther, Melanchthon, Katharina von Bora oder eben auch Elisabeth von Hessen. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg. Lass uns auf diesem Weg ihm nachfolgen und uns Jesus selber immer wieder als Vorbild nehmen und uns unabhängig machen von der Meinung anderer Leute. Frei sein von der Angst vor Feinden und Widerständen. Mut haben, uns für die Gerechtigkeit einzusetzen, weil dieser Weg, dieser Mut Leben hervorbringt, anstatt Leben zu unterdrücken und zu zerstören. Jesus hat auch gesagt, ich bin das Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir wollen ihm nachfolgen und genauso mutig sein wie er. Heute, jetzt, in dieser Gesellschaft, in der Zeit, in der wir leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, der bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.